Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio. Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ihr könnt auch stehen bleiben und uns zuhören, denn wir machen hier einen Podcast. Ja, Donau 3 FM Weihnachtsmarkt Radio Studio 2025. Und bei mir zu Gast ist der großartige, fantastische Thomas Heckmann. Die Menge jubelt, sie schreit und applaudiert. Einen großen Applaus bitte. Wenn Sie vorbeilaufen, klatschen Sie Ihre Hände ineinander. Sehr schön, ganz genau. Thomas Heckmann hört man bei uns im Radio beinahe jeden Tag, wenn es um Beamte und Baustellen geht. Du bist quasi eigentlich nonstop unterwegs, egal wann, man erreicht dich immer. Ob man nur Frühschicht hat und morgens um 4 bei dir anruft oder Spätschicht und abends um 6:30, du bist da und du bist meistens schon unterwegs, wenn irgendwo der Herd brennt oder die Katze auf dem Baum festhängt und man irgendwas mitbekommt, nimmt man schnell sein Telefon. Also als Nachricht, ich spreche jetzt aus meiner Arbeit als Nachrichtensprecher, wo wir ganz oft miteinander oder Nachrichtenredakteur zu tun haben. Egal wann, ich rufe an und meistens sagst du dann schon, ich bin schon unterwegs. Also man muss dich gar nicht erst fragen, hast du davon gehört, bist du dahin auf dem Weg, sondern es ist dann meistens schon soweit. Hast du euch irgendwie, also erstmal herzlich willkommen, Thomas Heckmann.
Dankeschön. Ja, eine Anmoderation, die sich gewaschen hat. Also ich weiß schon gar nicht mal, was am Anfang war. Wir müssen das, glaube ich, in Etappen machen, dass ich irgendwie antworten kann, weil so viel...
Ich kann dir mal meine Moderationskarte vorlesen. Da steht drauf, er ist für uns quasi rund um die Uhr in Schwaben unterwegs. Sein Alltag bestimmt Polizeieinsätze, Verkehrschaos oder Baustellenpartys. Und nicht so ganz nebenbei ist er seit Jahren auch stark beim Roten Kreuz engagiert und gibt unter anderem Erste-Hilfe-Kurse, was ja auch noch lange nicht alles sein wird. Und über Beamte und Baustellen sprechen wir mit unserem Donau 3 FM Polizeireporter Thomas Heckmann, der auch für andere Medien selbst und ständig auf Achse ist. War jetzt auch nicht viel besser als gerade eben, oder?
Ja, es ist auch okay, aber schauen wir mal, ob ich dann überhaupt noch zu Wort komme.
Jetzt kommst du zu Wort und zwar, hast du eigentlich überhaupt irgendwie Pause?
Ja, ich hatte jetzt gerade 5 Minuten Pause mit einer wunderbaren roten Wurst und ein bisschen Glühwein.
Aber du bist tatsächlich, hast du gerade gesagt, auch schon vom letzten Termin jetzt zum nächsten gehetzt. Und wenn wir hier durch sind, wird wahrscheinlich auch wieder die nächste Nummer auf dich warten. Wo warst du gerade? Wo kommst du her?
Gerade komme ich aus Ehingen, da war ich beim Roten Kreuz. Die haben heute Spatenstich gefeiert für eine neue Rettungswache. Ja, die alte ist einfach zu klein, weil die Einsatzzahlen so stark ansteigen.
Wie bist du eigentlich in Journalismus reingerutscht?
Ich saß halb betrunken auf einer Bar, dann kam jemand mit einem Knüppel und hat mich niedergeschlagen, den Sack über den Kopf gezogen und hat mich dann verschleppt.
Und seitdem machst du das. Wann war das mit dem Sack und der Tüte und dem...
Das muss so 1993 gewesen sein. Nein, es war natürlich ganz anders. Außer, dass es tatsächlich wohl 1993 gewesen ist. Dass es irgendwie komisch entstanden ist. Irgendein Unfall war es tatsächlich, bei dem ich Fotos gemacht habe und wo man gesagt hat, ja, das gehört in die Zeitung. Damals haben Zeitungen halt noch eine wesentliche Rolle gespielt.
Das heißt, warum warst du da? Warst du da schon fürs Rote Kreuz aktiv und hast fotografiert oder wie war das?
Das muss Zufall gewesen sein. Also es ist tatsächlich so lange her, dass ich mich wirklich nicht mehr erinnern kann. 1993,
30 Jahre, 32.
Wenn ich jetzt mich hier umgucke im Studio, also du bist der Einzige, der damals schon geboren war.
Richtig. Bei uns im Studio sind noch Marcel Teubrich aus der Donau 3 FM Online-Redaktion. Er ist 25. Und unser Showpraktikant Georges Gayer, der ist wahrscheinlich 12. Wie alt bist du eigentlich? Du bist 21. Ja, die waren beide noch nicht da. Ich war damals 93, da war ich 16. Da war ich 46. Nee. Egal, auf jeden Fall. Ja, da bist du dann da reingerutscht. Warst du da dann schon beim Roten Kreuz oder was hast du damals gemacht? Wie kam es dazu?
Nein, damals 93 war dann... Da war ich eigentlich Student. Und
ich wollte gleich sagen, da warst du ja auch, da warst du so alt wie Georges wahrscheinlich, 21, ja, 17, 18.
Ja, hüllen wir den Mantel des Schweigens darüber, wie alt ich damals war, weil sonst rechnen wir noch aus, wie alt ich jetzt bin. Und vielleicht hoffen manche, sie können ausrechnen, okay, dann und dann, da geht er dann in Rente, da sind wir ihn dann los.
Nein,
die Freunde bereite ich nicht jedem. Nein, Spaß beiseite. Ich war damals Student und als Student braucht man manchmal Einkommensquellen und dann ergeben sich halt manche Dinge und damals hat nicht jeder fotografiert und vor allen Dingen nicht brauchbar fotografiert. Die Handys waren noch nicht erfunden, die Mobiltelefone waren 90-60-90 und haben um die 100 Kilo gewogen. Also das waren ganz andere Zeiten und ja, dadurch...
Und du hast auf Kleinbild noch fotografiert und hast du selber entwickelt? Nee.
Natürlich, Kleinbild.
Ah, echt? Was ist dein Labor?
Nein, also das ist mittlerweile alles rausgeflogen, weil es braucht kein Mensch mehr. Also die Zeiten sind komplett vorbei.
Aber wir gehen nochmal zurück in die Zeit, ich habe dich unterbrochen, da war 93, du hast damals noch für irgendjemanden irgendwie nebenbei fotografiert. Was hast denn du studiert überhaupt?
Ganz passend natürlich Betriebswirtschaft.
Und wo?
In Augsburg, weil das hat damals jeder gemacht. Betriebswirtschaftslehre war das Trendthema schlechthin. Nein, es war tatsächlich auch ein Wunschstudium. Und ich bin deswegen nicht unglücklich, aber deswegen kann man ja trotzdem im Journalismus seine Heimat finden.
Ja, na klar. Wo kriege ich dich jetzt ins Rote Kreuz rein? Wann fing das an oder war das schon? Weil da bist du ja auch sehr engagiert.
Das ist, na, wie lange mag das her sein? Keine Ahnung. Also auch eine zweistellige Anzahl von Jahren. Aber das ist tatsächlich entstanden aus dem Beruf heraus, wenn man einfach ständig viel zu viel sieht, was man nicht sehen will. Sprich Verkehrsunfälle mit Verletzten, die man immer wieder sieht. Und die damals tatsächlich von der Schwere deutlich häufiger waren als heutzutage. Und ja, einfach einmal reingerutscht in das Thema und dann will man halt auch nicht nur zuschauen, in Anführungszeichen, sondern auch helfen.
Ich war 1988, da wart ihr beide auch noch nicht da, war ich im Jugendrotkreuz in Hennef-Sieg tatsächlich. Also ich habe da auch eine Leihe. Heute bin ich noch Mitglied beim Roten Kreuz in Ulm, wo du ja auch mitmachst. Und damit haben wir den Faden beide wahrscheinlich verloren. Nein, du hast dann angefangen zu fotografieren Mitte der 90er. Das war dein Einstieg quasi in den Fotojournalismus ganz am Anfang. Du warst damals in Augsburg und hast für Zeitungen angefangen zu fotografieren. Wie ging das weiter? Wie bist du nach Ulm gekommen? Wie lange warst du dann da in Augsburg?
Ich war eigentlich Ulmer. Ich habe tatsächlich zunächst mal für 3 Jahre in Augsburg natürlich gewohnt. Und von daher war Augsburg lediglich der Studienort, aber Ulm bin ich natürlich schon einige Jahrzehnte. Und deswegen hat es mich natürlich auch wieder nach Ulm zurückgezogen.
Und da hast du dann weitergemacht, hast deine Fotos gemacht, angeboten und so weiter. Warst du dann direkt immer nur quasi so der Polizeireporter, der Unfallbaustellenbeamtenfotograf oder hast du auch andere Sachen gemacht?
Man macht natürlich auch so diese damals normalen Geschichten, sprich Jahreshauptversammlung vom Kleintierzüchterverein. Das waren damals noch die Themen, die die Menschen interessiert haben.
Und ja, Seite 4 ganz unten.
Ja, es war natürlich auch so ein Stück, ja, heile, zumindest mal Vereinswelt, die es noch gab. Das gehörte auf jeden Fall dazu, war aber tatsächlich nicht der Schwerpunkt. Der Schwerpunkt war tatsächlich alles, was mit Blaulicht zu tun hat. Vor allen Dingen auch deswegen, weil es einfach die wenigsten Leute sich anschauen wollten, weil nee, das ist alles irgendwie nicht so schön. Und es sind natürlich Arbeitszeiten, die auch keiner haben will. Du musst halt mal morgens um 2:30 aufstehen oder du bist irgendwo auf einem Geburtstag bei Freunden und ja, dann steht man halt auf und geht. Aber das muss man natürlich auch mit seinem Umfeld auf die Reihe kriegen. Das muss auch meine Frau ertragen, dass ich halt immer mal wieder aufspringe und weg bin.
Und machst du das dann nur für Reporter-Einsätze oder was machst du eigentlich beim Roten Kreuz?
Beim Roten Kreuz bin ich ja mittlerweile nicht mehr ganz so aktiv, wie ich es vielleicht vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren noch war. Man wird älter und die Jungen wollen natürlich auch aktiv sein. Ich war sehr viel unterwegs als Helfer vor Ort. Das heißt, diese Helfer vor Ort, die werden immer dann alarmiert, wenn es schwere Unfälle, vor allen Dingen im häuslichen Bereich gibt, wenn es medizinische Notfälle jeglicher Art gibt, dann werden die zusätzlich zum Rettungsdienst alarmiert, um einfach eher da zu sein. Wenn jetzt ein Rettungswagen irgendwo raus aufs Land muss, 10 Kilometer weit fahren, das sind dann halt auch mal 7-8 Minuten, trotz Blaulicht und Martinhorn. Und das ist halt bei einem Herzstillstand eine Dauer, die über Leben und Tod entscheiden kann. Dafür gibt es in vielen Ortschaften diese Helfer vor Ort, die dann eben sofort hinfahren von zu Hause aus und dann schon mal die ersten Maßnahmen ergreifen und damit auch Leben retten können. Und die gibt es tatsächlich auch hier in der Region in fast jedem Wohnort. Früher eben an den Wohnort gebunden über Funkmeldeempfänger und heutzutage sind wir im App-Zeitalter. Das heißt, ich habe auch eine App dabei, die mich alarmiert und zwar egal, wo ich bin. Das heißt, es kann von daheim aus sein, dass ich irgendwo alarmiert werde zu einem Einsatz. Es kann aber auch sein, ich bin gerade in Langenau oder ich bin in Unterweiler oder sonst wo. Ja.
Und das kriegen dann quasi alle von diesen schnellen Helfern und der, der am nächsten dran ist, der eilt dann quasi zum...
Richtig. Also es werden nur natürlich die alarmiert, die nächstgelegenen, glaube ich, 5 oder 10 Leute und dann kriegen die ersten 3 den Zuschlag.
Aber das machst du jetzt noch, wenn du sagst, du hast eben auch noch drauf.
Natürlich, also wenn es jetzt hier bei mir in der Hosentasche einen Alarm geben würde, dann würde ich wahrscheinlich auch aufstehen und gehen.
Ja, klar. Das heißt, Einsätze, Blaulicht, das bestimmt ja total dein Leben auch, oder?
Es ist natürlich ein Teil des Lebens, aber ja, gehört dazu. Also ich bin ehrlich, ich empfinde es auch nicht als Belastung, sondern man hat mal was gelernt und wenn man von dem Gelernten was weitergeben kann, wenn man dadurch mal anderen helfen kann, warum nicht?
Hätte ich jetzt gefragt, Belastung, also du nimmst ja da bestimmt auch irgendwie viel mit nach Hause. Hast du da Techniken oder so? Da, also was nimmst du mit nach Hause? Wie kannst du da abschalten? Weil, also du hast ja anfangs schon gesagt, alleine bei deinem Fotoreporter, also du siehst ja wirklich Dinge, die will man nicht sehen.
Nee, will man definitiv nicht sehen, aber man muss tatsächlich lernen, auch wenn man in einer Situation drin ist, sie sich ja nicht zu nah, nicht zu Herzen zu nehmen. Also so ein dummer Spruch, mit dem man es vielleicht zusammenfassen kann, ist Mitleid zu haben, ohne mitzuleiden. Man muss, ja, also wenn ich...
Ja, Mitleid haben ohne mitzuleiden ist Mitgefühl. Also du hast quasi Mitgefühl, aber kein Mitleid. Da ist quasi, da versuchst du dich abzugrenzen.
Ja, muss man vorsichtig sein, weil wenn man sagt, kein Mitleid zu haben, das klingt kaltherzig. Da werden die Begriffe vielleicht...
Ja, aber Mitgefühl ist ja dann schon...
Ja, aber die Begriffe sind da vielleicht so auch in allgemeinem Sprachgebrauch nicht so ganz sauber oder vielleicht auch manchmal ein bisschen mit mehreren Bedeutungen verwendet. Also ja, ich kann lachen, ja, ich kann weinen, aber ich muss in einer Situation, so wie jeder andere professionelle Helfer eben auch, zumindest mein Innenleben distanzieren. Also ich darf, wenn ich auch ein Kind reanimiere, nicht drüber nachdenken, was ist mit dem Kind, wie geht es den Eltern, wie geht es den Angehörigen. Ich muss, ja, es klingt ein bisschen komisch, meinen Job machen. Ich muss funktionieren, ich muss da tatsächlich helfen. Und ich darf oder ich sollte davon auch möglichst wenig mit nach Hause nehmen. Natürlich fahre ich anders nach Hause. Man ist mit Sicherheit etwas gedämpfter, etwas bedrückter. Aber spätestens, wenn man unter der Dusche gestanden ist, muss das abgespült sein. Das darf mich nicht kaputt machen. Und auch das ist für mich eine Maxime. Wenn ich wegen irgendeinem Einsatz mal eine schlaflose Nacht habe, dann muss ich den Job aufhören. Weil da muss ich auch Selbstschutz betreiben, ganz klar.
Du bist ja auch bekannt für deinen einzigartigen, trockenen Humor. Ist das auch so ein Abwehrmechanismus?
Ich weiß nicht, ob ich Humor habe.
Doch, hast du.
Aber nein, ich glaube nicht, dass das ein Abwehrmechanismus ist. Das entsteht vielleicht auch, ja, okay, ein Stück weit über Erfahrungen, die man macht. Aber als Abwehrmechanismus würde ich es ganz sicher nicht bezeichnen, weil dann würde man auch in einer Situation mit irgendwelchen blöden Sprüchen und schrägen Humor auftauchen. Und das ist der Situation nie angemessen.
Nee, also, das würdest du auch nie tun, glaube ich. So habe ich es nicht gemeint.
Ja. Nee, ich sag mal, ja, auflockern eine Situation darf man immer. Muss man vielleicht auch manchmal. Man muss auch manchmal die Betroffenen, vor allen Dingen auch die Angehörigen, so ein bisschen aus der Situation rausholen, dass sie wieder ein bisschen geerdeter sind. Aber nee, Humor, ja, Humor brauchen wir, aber Humor brauchen wir ja schon, wenn wir die Zeitung aufschlagen. Also stimmt. Von daher. Und ja, ob der Humor trocken ist, ob er angebracht ist, das sollen andere entscheiden. Also ja, ich finde meine Gags auch nicht immer gut.
Jetzt machst du ja eben nicht nur Blaulichtreport, sondern in den letzten Jahren, würde ich sagen, seit hier in Ulm so viele Baustellen sind, bist du ja irgendwie von selber auch unser Baustellenreporter geworden. Wie hat sich dann das eigentlich ergeben? Hat es was damit zu tun, dass es eben auch um Verkehr geht, weil das andere auch irgendwie innerhalb dieses Straßenverkehrs stattfindet, wenn du von Staus, Behinderungen, aber auch Unfällen berichtest? Wie bist denn du zu diesem Baustellthema gekommen? Weil mittlerweile bist du schon irgendwie auch, also zumindest bei uns, unser Baustellenexperte.
Ich denke, das ist eine ganz einfach entstandene Geschichte. Wenn man sich selber ja, über Dinge ärgert oder Dinge erstmal nicht versteht und dann kommt vielleicht das Journalistische dazu, hier ist eine Situation, hier ist eine Sache, die verstehe ich nicht, dann geht man auf die Leute zu und sagt, erklär sie mir. warum ist diese Baustelle da? Warum dauert es so lange? Wo sind die Probleme? Und ich gebe zu, auch jetzt hier zum Beispiel in der Stadtverwaltung, das gab am Anfang ziemliches Unverständnis, warum jemand überhaupt nachfragt, weil wir bauen hier und damit fertig. Das ist aber auch schon 20 Jahre her, diese Zeiten. Und man hat gemerkt, auch natürlich durch die sozialen Medien, weil natürlich viel mehr Meinung kommt und bei dieser Meinung ganz wenig Ahnung dabei ist, dass man gegensteuern muss. Und das ist ja auch Aufgabe von Journalisten, dass sie dann auch einfach vermitteln zwischen dem Leser, dem Hörer, dem Zuschauer und eben jetzt zum Beispiel einer Kommune, einer Stadtverwaltung. Warum bauen die? Was bauen die da überhaupt? Und was macht das für einen Sinn? Muss das sein? Das ist ja erstmal die grundsätzliche Frage. Muss das sein? Weil Geld haben wir nicht und Baustellen bringen im Regelfall immer Behinderungen. Aber ja, die meisten Baustellen bringen ja schlussendlich auch Verbesserungen, auch wenn es durchhalten manchmal anstrengend ist.
5 Jahre haben wir noch mindestens zu tun, bis dann die Landesbaustellenschau, Landesgartenschau 2030 kommt. Da wirst du noch viel zu tun haben. Das heißt, das ist so in deinem eigenen Interesse, das findest du auch spannend, oder? Hast du irgendwie ein Modell bei Eisenbahn daheim im Keller und baust irgendwie alles nach oder so? Oder was macht Thomas Heckmann, wenn er jetzt nicht arbeiten muss? Was sind deine Hobbys?
Ich muss nicht arbeiten. Ich mache den ganzen Tag über nur Dinge, die ich gerne mache.
Schön.
Und das ist Radio, das ist Fernsehen, das ist Zeitung. Ja, mit dir hier sitzen, das ist vielleicht nicht unbedingt so mein Liebstes. Aber nein, ich habe das große Glück, dass ich nie Dinge machen darf, die mir Spaß machen, dass sie natürlich auch noch Geld bringen und von Lebensunterhalt sorgen. Ja, ist okay. Habe ich nichts dagegen. Nein, es ist tatsächlich so, es interessiert mich, es ist ungeheuer spannend. Und wenn man mal auf einer Brücke steht und da werden Teile freigelegt und man sieht dann irgendwelche Spannstähle, irgendwelche verrosteten Befestigungen und kann sich darüber Gedanken machen, wie wirkt sich das auf die Stabilität aus? Wie viel Zeit haben wir noch, diese Brücke sicher zu benutzen? Das sind also für mich zumindest auch dank technischer Ausbildung ungeheuer spannende Dinge. Also ja, es ist meine eigene Neugier, die ich da befriedige. Und wenn da ein bisschen was dabei abfällt, was man anderen Menschen mitgeben kann an Informationen, dann haben doch alle gewonnen.
Das stimmt. Und was machst du außer die Sachen, von denen wir wissen, dass sie dir Spaß machen? Was machst du denn noch sonst auch so? Wo gehst du gerne in Urlaub hin? Was machst du mit deiner Frau? Geht ihr gerne essen? Magst du Kino? Außer Kino magst du nicht so, außer Eberhofer läuft, das weiß ich schon.
Ja, Kino ist was, mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann. Aber nein, das ist einfach anderthalb Stunden in einem dunklen Raum sitzen und auf eine Wand gucken. Nee, das ist nicht das, was ich mir unter Leben vorstelle. Aber es ist nicht nur Eberhofer. Ich war auch jetzt extra in Kanu bis Manitou.
Ah ja, richtig, stimmt.
Eberhofer kommt 12. August.
Nächstes Jahr, richtig?
Ja, natürlich.
Okay, gut.
Steht aber im Kalender.
Du willst uns nicht erzählen, was du sonst noch so alles treibst. Musst du auch nicht machen.
Nein, es gibt tatsächlich relativ wenig, weil ich einfach, ja, das, was du vielleicht Arbeit nennst, ich mache die Dinge gerne. Und wenn ich dann daheim, in Anführungszeichen Feierabend habe, ja, dann macht man das, was jeder macht. Vor allen Dingen dankbar sein, dass man eine Familie haben darf. Und dann ist gut. Und Urlaub mache ich, aber der ist einfach nur mit so ein bisschen was anschauen. Also Strandurlaub, nein, kannst du mir nicht mitkommen.
Turnen. Echt? Oh, ich liebe Strandurlaub.
Nein.
Ich liebe Kino, ich liebe Strandurlaub und wir verstehen uns trotzdem gut.
Ja, genau deswegen. Ich werde dir mit Sicherheit keinen Liegestuhl wegnehmen am Strand.
Ja, das ist richtig. Und du bist der Meister von mich aus dem Konzept bringen. Das ist echt gut. Jedes Mal aufs Neue.
Ja, du hast natürlich normalerweise nur 3 Minuten und dann kommt's Wetter.
Richtig. Und ich muss nur ablesen. Diesmal lese ich nicht ab, außer habe ich hier noch irgendwas. Hast du auch Einsätze an Feiertagen, steht hier drauf. Aber das hast du natürlich. Da kann es auch jederzeit passieren, dass du aufspringen musst und losgehst. Jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Nämlich, ja, ich nenne es Arbeit. Auch das, was ich jetzt mache. Aber es ist natürlich auch das, was ich gerne mache. Ich habe auch das große Glück, quasi 8 Stunden am Tag mindestens das zu tun, was mir Spaß macht, was ich gerne mache. Und manchmal sind Nachrichten ja auch ein hartes Brot. Das sind ja auch manchmal Meldungen, die willst du eigentlich niemandem erzählen.
Du meinst jetzt das 01 nach 21 Sekunden?
Habe ich nicht verstanden, da ist wieder dein trockener Litz.
das Spiel gegen 1860 vom SSV Ulm am Samstag.
Ach so, ja, Marcel Teubrich hat es natürlich verstanden, unser, ist auch ein Sportexperte. Auf jeden Fall gehe ich auch gerne zur Arbeit, ich nenne es trotzdem Arbeit, auch wenn es Spaß und Freude ist, was ich da tue. Und es ist schön, dass du das auch so machst. Und ich glaube, wir sind am Ende unserer Kräfte und reden jetzt einfach nur noch über private Dinge, wo wir wohnen. Was gibt's bei dir an Weihnachten denn auf dem Esstisch? Was ist Thomas Heckmann mit Familie an Weihnachten?
Weihnachten ist ja nicht ganz so einfach.
Wir haben noch Zeit. In der Viertelstunde kommt der nächste Gast.
Weihnachten ist ja nicht so einfach zu definieren. Viele Leute wünschen sich frohe Weihnachten an Heiligabend und es ist noch gar nicht Weihnachten.
Was gibt's an Heiligabend bei dir zum Essen auf dem Tisch? Macht ihr so Kartoffelsalat mit Würstle oder
natürlich
Schlachtel Reh?
Nein. Kartoffelsalat. Ja, doch manchmal, aber viel wichtiger ist das Sauerkraut.
Rotes?
Nein, ganz normales, schönes Sauerkraut und dazu Rostbratwürste.
Wo kommt das her? Ist das irgendwie, wo kommt
aus der Bratpfanne.
Okay, gut. Ja, bei uns gibt es auch so gekringelte so Weinwürstchen mit Rotkraut und Kartoffelbrei. Das ist so eine Familientradition der Familie meiner Frau, zu der ich jetzt auch gehöre. Und mittlerweile ist es auch meine und ich mag das sehr gern. Genau. Wo feierst du Silvester, Thomas?
Oh, wahrscheinlich gar nicht. Weil, was ist an Silvester Tolles, was muss man da feiern?
Das Ende des Jahres, das Beginn des Neues, Zeitrechnung, 24 Uhr, 2026, bist du da auch nicht? Du bist auch nicht so der Feierknabe, oder? Gehst du auch mal in die Disco? Wann warst du das letzte Mal?
Also wenn es da irgendwie einen Anschlag mit Reizgas gibt, gehe ich gerne in Disco. Nein, Spaß beiseite.
Da ist ja der Humor.
Disco oder sowas, nein, mit Sicherheit nicht. Wenn ich irgendwo hingehe, dann will ich mich mit den Menschen unterhalten und nicht die anschauen, 3 Stunden lang. Nee, nein, also wenn ich mit Menschen, Freunden unterwegs bin, dann nehme ich mir Zeit für die. Bis zu dem Moment, wo das Handy klingelt und ich dann halt doch wieder weg muss. Aber nein, also in der Disco oder wie man es heutzutage, also das Disco gab es zu unserer Zeit, heutzutage nennt man es, glaube ich, Club. Die Lautstärke ist genauso groß. Es wird genickt. Ja, das, nein, also mit Sicherheit kein Lebensinhalt und kein Freudenspender. Also dann doch lieber irgendwo reinsitzen, wo es was Vernünftiges zu essen gibt und dann sich beim Essen unterhalten, bis das Essen kalt ist.
Jetzt haben wir viel gesprochen anfangs über deine Einsätze früher, quasi auch bei Verkehrsunfällen und irgendwie da zu fragen, was so der krasseste Einsatz von dir war, das finde ich jetzt irgendwie unpassend. Aber du hast doch bestimmt auch, hast du eigentlich auch mal irgendwie total kuriose, witzige, schräge Einsätze gehabt, wo du quasi einfach zufällig vielleicht auch vor Ort warst und dachtest, ah, sowas, das glaubt mir kein Mensch. Ist dir sowas auch schon mal passiert? Und wenn ja, was war das und wann und wo und warum und wer?
Das ist mir mit Sicherheit öfter passiert, aber das war so unglaublich, dass ich es wahrscheinlich selber nicht glauben konnte und deswegen vergessen habe. Also, um das mal in Zahlen zu fassen, es sind ja nicht nur 250 Einsätze, die ich im Jahr mache. Ich weiß es schlicht nicht.
Ich dachte, es wären weit mehr sogar.
Nein, deswegen, ich sag ja, ich zähle sie nicht. Also, aber ich kann es definitiv nicht sagen, und wo ich überall war. Man fährt irgendwo vorbei, man erinnert sich vielleicht an eine Situation, die da war. Aber was da kurios war, was da witzig war, kann ich mich mit Sicherheit nicht daran erinnern. Vor allen Dingen, glaube ich, ist das ja auch zweierlei Maß. Die wenigsten Unfälle gehen ohne Schäden aus. Das heißt, es ist über irgendjemand zu Schaden gekommen. Und ich glaube nicht, dass es da angemessen ist, dass irgendwas witzig ist oder so.
Vielleicht das ja auch außerhalb dessen, dass du vielleicht auch mal auf anderen Terminen warst, wo eben nicht diese schweren Sachen passiert sind.
Ja, aber also witzig oder skurril, glaube ich, ist so vieles. Das ist ja das Schöne auch in dem Beruf. Du erlebst jeden Tag was anderes und hast auch immer wieder die Möglichkeit, dich mal mit irgendjemandem kurz zu unterhalten. Jetzt gerade vorhin zum Beispiel hatte ich ein wunderschönes Gespräch mit unserem ehemaligen Oberbürgermeister, der jetzt auch unter anderem DRK-Präsident ist. Und das tut einfach gut, wenn man auch mal so 10 Minuten in den Eck stehen kann und sich einfach unterhalten kann über Themen, die sich dann oft auch so aus einem Satz, aus einem Nebensatz heraus ergeben. Und dann kann man auch ein bisschen was daraus lernen für sich selbst. Das eigene Wissen abrunden. Und das ist ja genau das, was diesen Beruf ausmacht, den ich so gerne mache, dass ich ihn nicht als Arbeit betrachte.
Sagt Thomas Heckmann.
Ja,
ein Polizeireporter.
Das ist, also wie gesagt, ob das witzig oder kurios ist, ich weiß es nicht. Aber ja, wir lachen viel bei der Arbeit. Ich glaube, das tust du auch.
Ja, das machen wir auch tatsächlich. Also wenn wir nicht on air sind und die ernsten Themen rausballern müssen, dann herrscht in der Nachrichtenredaktion viel Humor. Aber deswegen auch die Frage vorhin, ob das so für dich so ein bisschen der Abwehrmechanismus ist, weil ich glaube, das ist es bei mir ein Stück weit auch, weil wir haben ja schon manchmal Meldungen, wo dir echt, die musst du schon irgendwie verdauen. Als ich angefangen habe, Nachrichten zu machen, habe ich auch ganz viel davon mit nach Hause genommen und Albträume gehabt von Unfällen und Mord und Totschlag. Das ist mittlerweile alles auch irgendwie vorbei. Ist wahrscheinlich auch eine Routine irgendwann, oder? Man geht es von selber nicht mehr so weit rein, oder?
Ja, aber man muss aufpassen. Man darf nicht abstumpfen.
Also, ja, ich bin schon ein bisschen abgestumpft.
Ich denke, die Dinge darf man beruflich nicht an sich ranlassen, dass man auch neutral bleiben kann. Ich muss ja auch zum Beispiel, wenn man im Landgericht sitzt und da erzählt ein Angeklagter über seine schlimme Kindheit. Diese Kindheit ist schlimm. Aber ich darf dann trotzdem nicht aus dem Auge verlieren. Er hat jetzt vor ein paar Monaten einen Menschen umgebracht. Und das muss ich dann immer richtig einordnen. Und da darf man, glaube ich, nie abstumpfen. Man muss immer noch einordnen können. Und wenn man danach lachen kann, ja, natürlich, gerne. Ob das ein Abwehrmechanismus ist oder ein Ausgleich, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es ist wichtig, den Blick auf die Welt zu behalten. Die Nachrichten natürlich sind immer mit Negativmeldungen interessanter wie mit positiven Meldungen. Aber es gibt so viel Positives. Ich meine, wenn ich hier rausgucke, vor Studiofenster, da sind die Menschen eigentlich alle gut gelaunt. Außer denen, denen so langsam der Handyakku zur Neige geht. Aber es gibt doch nur gut gelaunte Menschen und über die redet keiner. Ja? Wir reden über 4, 5 Nachrichten, die weltweit passiert sind, die schlecht sind und alles andere Positive, das ständig passiert, da reden wir gar nicht drüber. Nehmen wir doch aktuelles Beispiel, die Baustellen, wo sich jetzt jeder aufgeregt hat. Und ja, jetzt ist die B10 gesperrt, man kommt überhaupt nicht mehr in die Stadt. Ja, wie war es denn am Samstag, sind wir ehrlich? Die Parkhäuser waren voll, der Weihnachtsmarkt war bumsvoll. Ja, also sind wir ehrlich, natürlich kann man sich drüber aufregen, natürlich nervt das, ja. Aber es ist doch gar nicht so schlimm, wie man es manchmal darstellt. Man muss vielleicht auch einfach mal einen Schritt auf die Seite tun und sich die Sache mal nüchtern angucken und sagen, okay, ja, es ist nicht toll, aber es geht besser, wenn man sich weniger aufregt und mal auch den Blick auf das Positive setzt, weil davon hat man doch schlussendlich mehr. Und ich kann mich wunderbar freuen, wenn es anderen Menschen gut geht.
Ja, ich mich auch sehr sogar. Hatten wir aber auch tatsächlich, dass es eben überraschend gut lief, haben wir auch gehabt in den Nachrichten mit einem O-Ton, den du geholt hast vom Oberbürgermeister, vom Herrn Ansbacher. Was du auch sagst, mit Nachrichten funktionieren besser, wenn sie bluten und so weiter. Es gab früher diesen Spruch, if it bleeds, it leads, also quasi die blutigen Nachrichten ganz nach oben. Aber das ist um. Also das lernst du auch in den neuesten Seminaren und Zeug, dass du quasi, es gibt ja schon dieses Bad News Disease, dass die Leute Nachrichten machen, die Leute krank, wenn sie zu hart und zu schlecht sind. Und deswegen versucht zumindest ich oder wie bei uns auch hinten raus irgendwie mit was Buntem oder was Netten, was aus der Kultur oder sogar, keine Ahnung, irgendwie so mit so kuriosen Dingen hinten rauszugehen, damit die Leute eben nicht mit diesem schlechten Gewissen aus den Nachrichten rausgehen. Also es ist nicht mehr so, dass es nur noch so ist, dass schlechte Nachrichten am besten funktionieren. Es ist sogar fast das Gegenteil geworden.
Ja, habe ich zwar ein bisschen Zweifel, dass also zu viel Good News funktioniert, aber
nee, gute Nachrichten, aber halt als
nicht nur Mord, Totschlag, Polizei, also dass du wirklich die Nachrichten nicht nur, jetzt kommen wir auf ein ganz anderes Thema,
dass die Nachrichten nicht nur zeigen, was alles schlecht ist, sondern auch was gut ist.
Ja, gehört auch dazu, einfach um einzusortieren. Ich meine, genau, du siehst es ja auch selber, wir bekommen jetzt zum Beispiel hier vom Polizeipräsidium jeden Tag so roundabout 20 Pressemitteilungen mit lauter Dingen, die schlimm sind, die schrecklich sind, die schiefgegangen sind.
Verzeihung, da sind auch manchmal Entenfamilie wurde gerettet oder so, das kommt ja auch.
Ja, das sind diese wenigen kleinen Meldungen, aber bei diesen 20 Meldungen, die wir kriegen, die alle schlimm sind, dürfen wir nie vergessen, ja, wir haben hier in der Region eine 500.000 Menschen, die an diesem Tag gesund nach Hause gekommen sind. Ja. Dann bitte halten wir, und ja, wir nehmen wahr, dass es 20 Menschen nicht gut geht, aber das ist nicht der Kern unseres Lebens. Bitte denkt mal auch immer dran, ja, uns selber geht es meistens relativ gut und 500.000 anderen geht es auch sehr gut. Also bitte nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern ja, auch nach vorne schauen.
gutes Schlusswort. Kopf hoch. Vielen Dank, Thomas Heckmann, Donau 3 FM Polizeireporter bei uns im Donau 3 FM Weihnachtsmarkt Podcast Studio. Gläsernes Element auf dem Weihnachtsmarkt. Danke, dass du da warst.
Sehr gerne.
Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio. Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren.
Jeden Tag eine neue Folge. Klingt mit Glühwein sogar noch besser. Donau.